Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Freitag, der 6.6.2025. Willkommen zur 325. Folge der Mikroökonomen. Hallo Jens, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Guten Morgen, muss ich ja bei dir sagen. Ich kann ja fast schon wieder guten Nacht sagen. Wir haben heute ein paar kleine Themen namens Vietnam beendet die Zwei-Kind-Policy. Ganz kurze Geschichte. China und die USA sprechen wieder miteinander. Man mag es kaum glauben. Und du hast dir mal den EZB Financial Stability Report angeschaut, wenn ich das richtig sehe.
Genau.
Ja. Euro-Krise, droht die schon wieder? Wir werden es rausfinden. Dann haben wir Stahl und Zölle. Da habe ich mir mal einen kleinen Blick auf Japan und diese Nippon übernimmt US-Steel-Geschichte angeguckt und so einen ganz kleinen Bogen zu den Zöllen geschlagen, weil ich habe so das Gefühl, man könnte vielleicht eventuell daraus eine Kleinigkeit lernen. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu den allgemeinen Hinweisen. Da haben wir dieses Mal gar nicht so viele, außer natürlich, wer Host sein möchte, sollte sich melden. Bitte per E-Mail mh@mikroökonomen.de. Unsere Newsletter auslandsbericht.de, mikronews.de sind auch da. Bei den Premium-Folgen kann ich sagen, hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon angekündigt, haben wir einmal den Dennis Wasana, der jetzt dann auch rausgekommen sein sollte vor dieser Folge. Und wir haben zu Georgien bei der Foreign Times aktuell was. Alles andere ist noch in Planung oder schon veröffentlicht. Ja, ansonsten Lob, Kritik, Hinweise, Wut und Sonstiges bitte per E-Mail mh@mikroökonomen.de und ihr findet uns auf Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Und wir reden heute nicht über, und das ist eine sehr traurige Geschichte, muss ich sagen, der Jens hat sich hier durchgesetzt.
Hättest du so gern darüber gesprochen, wie, also die beiden besten Buddies, ja, sich jetzt trennen. Elon Musk und Donald Trump. Ja, also offensichtlich ist da eine Menge Enttäuschung und
ja, mal abwarten. Sie telefonieren ja heute Abend nochmal, ne? Also vielleicht findet man da, also nicht sie, sondern ich glaube, es ist erstmal nur White House Stuff, der da mit dem Elon spricht und da wird man mal weiter gucken. Aber es gibt ja so einiges zu glätten.
Ja, offensichtlich hat ja Elon Musk auch nicht die leichtesten Jahre seines Lebens hinter sich mit diversen Drogenproblemen und Sorgerechtsstreit. Es wird ja gemunkelt, dass der irgendwie 14 Kinder oder so hat mittlerweile. Also ein ganz eigenartiger Typ, aber das wundert auch ehrlich gesagt nicht, wenn du auf Ketamin bist, glaube ich, dann, dass dann einiges schief geht in deinem Leben. Es gibt einen coolen Podcast dazu, The Daily Episode von der New York Times. Da berichten sie so ein bisschen über Elons Probleme. Ja, Privatleben ist relativ wenig Thema, sondern wirklich tatsächlich die Frage, da ist so ein offensichtlich jemand, der Substanzen missbraucht in einer Position, in der er relevante Entscheidungen für viele Millionen von Menschen trifft. Das ist so der.
Wäre jetzt auch nicht der Erste, oder?
Ich wollte gerade sagen, also ich gehe eigentlich davon aus, dass die meisten Leute, die so 20-Stunden-Tage haben, über die ein oder andere bewusstseinserweiternde oder aktivitätsfördernde Substanz zu sich nehmen. Ja.
Gab es da nicht immer diese Proben von der Bundestagstoilette? Wo dann irgendwie immer ein bisschen zu viel Kokain gefunden wurde, auf alle Fälle über den Durchschnitt und solche Geschichten. Naja, lassen wir das. Also ihr könnt euch anhören, wir verlinken das, weil wir reden ja nicht drüber. Aber damit verbundelt ist im Grunde der zweite Punkt, über den wir nicht reden. Merz Besuch im Weißen Haus, der hat ja ein Riesenglück gehabt, der Merz. Ne? Also seine Chancen, da gut durchzukommen.
Ich weiß nicht, ob es wirklich Glück war. Ich meine, er wäre bestimmt gerne im Rampenlicht gestanden, meinst du nicht?
Der Merz.
Ja. Also jetzt nicht, dass Trump ihn da irgendwie groß angeht, aber wenigstens, dass man sich so ein bisschen auf ihn konzentriert. Ich meine, ich habe diese Pressekonferenz gesehen, wie er da irgendwie neben Trump saß und alle haben Trump nur zu China und seinem Telefonat mit Xi irgendwie befragt. Das war schon so ein bisschen
Ja, auf der anderen Seite war es vielleicht ganz gut in dem Sinne, dass halt der Merz dadurch quasi wesentlich besser wirkte, als er ist. Für den Trump, also jetzt aus Trumps Sicht. Aber ja, ich weiß es nicht. Also es ist ja immer so eine riesen Erwartungshaltung jetzt auf diesen White House-Besuche, in dem Sinne, dass jetzt jeder das unter dem Gusto von Zelensky sieht. Ne? Jeder glaubt, entweder knallt oder sonst was. Ne? Und gut, wir hatten jetzt zwei Vorfälle größerer Natur, waren Zelensky und dann hier der Herr aus Südafrika. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob man das bei jedem Besuch da reinlegen sollte. Was ich aber interessant fand, wenn wir jetzt schon mal darüber reden, wenn wir nicht drüber reden, dass Table Briefings da einen total ernsten Bericht drüber geschrieben hat und wie gut der Merz da mit dem Trump und so weiter. Und haben sie völlig vergessen zu erwähnen, dass 90% der Zeit eigentlich für Elon draufgegangen ist. Also ich finde das so analytisch sehr schwach, weil im Grunde kann man auch wenig draus lernen, wenn die nicht Zeit hatten, sich zu kappeln, ne? Weil jemand anders viel kappeliger war.
Ja, und einfach dieser Vergleich zwischen, was schreiben eigentlich die amerikanischen Medien heute über dieses Treffen und wie ist die Präsentation in den deutschen Medien, zeigt mir einfach schon so wunderbar. Ja, irgendwie, wenn du irgendwie auf Zeit Online gehst, dann ist halt irgendwie, sitzt Merz neben Trump in der ersten Meldung. Und wenn du irgendwie auf die New York Times gehst, da kommt Merz auf der, zumindest in der Mobile App, eigentlich nicht vor.
Ja, für die ist das jetzt nicht so wichtig, ne?
Ja, aber offensichtlich.
Für uns ist wichtiger.
Das zeigt halt gut. Die Asymmetrie, ja.
Ja, dann kommen wir mal zu Vietnam. Vietnam, wirklich ein kurzes Geschichtchen, wo ich dachte, das sollten wir mal erwähnen, weil ich glaube, die meisten Leute wussten gar nicht, dass das der Fall ist. Und jetzt wissen sie quasi etwas, dass etwas nicht mehr ist, von dem sie gar nicht wussten, dass es ist. Jedenfalls in Vietnam ist man voller Sorge bezüglich der Demografie. Wir kennen das ja aus Deutschland. Ne? Die Leute kriegen zu wenig Kinder, dann ist immer der Rente ein Problem und die Staatseinnahmen und die Wirtschaft und überhaupt. Ja, und deswegen hat man jetzt beschlossen, dass man die 1988 eingeführte Zwei-Kind-Policy beenden möchte. Und ja, also das war in Vietnam nie so wie in China, sagen wir es mal so rum. Ne? Also in China wurde das ja recht brutal umgesetzt. Es gab sicherlich ländliche Ecken, wo es dann etwas weniger straff war, aber man hatte da schon ziemlich harte Repressalien zu erleiden, wenn man mehr als ein Kind hatte.
Aber man konnte sich in China auch ein zweites Kind kaufen. Also nicht im Sinne von ein fremdes Kind kaufen, sondern man konnte doch irgendwie Geld auf den Tisch legen und dann war das irgendwie legal, ein zweites Kind zu bekommen, oder?
War auch wiederum mit Repressalien versehen.
Okay.
Da gibt es Einzelfälle, wo gar nichts passiert ist und da gibt es aber, so wie ich gelesen habe, auch Fälle, wo was passiert ist, trotzdem. Hm. Ich glaube, es war jetzt auch nicht gang und gäbe, dass die Leute genug Geld hatten. Also das war
naja,
auch
klar.
Wieder so.
Ja, ja.
Jedenfalls in China war das recht repressiv und in Vietnam war es im Grunde so, dass wenn du auf dieser staatlichen Verwaltungsebene gearbeitet hast, also Staatsangestellte, Beamte, und da dann mehr als zwei Kinder hast, und ich glaube, mehr als zwei Kinder ist ja schon nochmal was anderes als ein Kind, dann konntest du halt deinen Bonus verlieren, den du da so im Jahr gekriegt hast. Das war dann so der Preis, den du gezahlt hast. Das war es im Regelfall aber auch. Also mehr ist dann da auch nicht groß draus gefolgt. Und das zeigt auch so ein bisschen, wenn wir jetzt wirklich nur darüber reden, dass es eh nur Staatsangestellte betroffen hat, dann wird der Effekt, dass jetzt die Zwei-Kind-Policy weggefallen ist, jetzt nicht so groß sein. Also ich glaube, das kann man ohne groß was zu kennen sehr gut tippen. Und das ist halt mehr oder weniger symbolischer Natur. Und ja, also vielleicht mal zu den Zahlen. Die Geburtenrate lag 2024 bei 1,91 Kinder. Und um so eine Population aufrechtzuerhalten, brauchst du halt 2,1 Kinder. Und dann hast du so eine Regionendifferenz, ne? Also im Grunde kann man sagen, je ärmer, desto mehr Kinder. Südosten, also da, wo mehr Geld herrscht, inklusive Ho Chi Minh City, 1,48 Kinder. Und die ärmeren Gegenden im Hochland dann 2,34 Kinder. Also da sieht man schon so ein Gefälle quasi. Und dann ist noch ein Ding, dass man auch mehr Jungs als Mädchen haben möchte. Ne? Also so der Klassiker, gerade in Asien sehr beliebt. Die Frau ist immer weniger wert als der Mann und wenn du dann als erstes ein Mädchen kriegst, dann willst du dann natürlich noch einen Jungen haben. So, wenn du dann noch ein Mädchen kriegst und hast eine Zwei-Kind-Policy und bist Beamter, dann wird es halt schwierig. Zumindest in der Theorie. Was die Leute dann alles tun, um nur ein Kind zu haben, da kann man drüber spekulieren. Da gibt es ja auch ganz wilde Geschichten. Also ein Kind weniger, damit sie noch ein neues kriegen können. Aber das sind alles so Probleme, die dann oben drauf kommen. Das heißt, wir haben hier einmal eine Region, in der grundsätzlich zu wenig Kinder gezeugt werden. Und dann wissen wir auch noch, dass es hier in Vietnam, ähnlich ja auch zu China, dann nochmal einen Männerüberschuss gibt. So, und das ist natürlich bemerkenswert und nicht sehr schön. Wer da mehr Hintergründe will, ich werde euch einen Artikel verlinken. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob der frei ist. Höchstwahrscheinlich nicht, aber es gibt vielleicht auch ein Probeabo. Eh ein guter Newsletter. Vietnam Weekly, da könnt ihr dann mal durchlesen. Da gibt es dann mehr dazu. Also ein bisschen aufbereitet. Gut, das nur als kurzer Hinweis. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir zu dem großen Thema, das eigentlich überhaupt gar kein großes Thema ist. Das ist ja das Schöne. Ja. Xi und Trump haben miteinander geredet und Friedrich Merz die Show gestohlen. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt?
Gestern war das, ne? Ich, ja. Ehrlich gesagt, ja, nee, wir hatten gestern Sommerfest in der Arbeit, das übrigens voll ins Wasser gefallen ist. Nee, also ich konnte es nicht wirklich verfolgen, nein.
Ja, das ist ja eine ganz interessante Geschichte, weil Trump quasi seit er im Amt ist ständig sagt, dass er bald mit Xi telefonieren wird und man hat immer spekuliert, wann es dann soweit sein wird. Und jetzt gestern war es soweit. Jetzt gestern ist es endlich soweit gewesen. Er konnte mit Xi sprechen und wir erinnern uns, es gab in Geneva, achso, ja, in Genf, ne? Genf ist das deutsche Wort.
Genf, genau.
Mein Gott, es gab in Genf dieses Treffen zwischen einer chinesischen Delegation und einer amerikanischen, US-amerikanischen Delegation, Verhandlungen zum Handel. Man hat sich da auf, sagen wir es mal, freundlichen Framework geeinigt, in dem man miteinander arbeiten möchte. Und das als Grundlage dazu dienen sollte, weitere Dinge zu erringen. Und seitdem geht quasi alles im Bach runter. Also kurz drauf haben die USA gesagt, ja, Huawei-Chips, also wer die einsetzt weltweit, der wird von uns an die Kandare genommen. Das hat die Chinesen hoch verärgert, ganz sensibles Thema mit Huawei. Und dann haben sie sich, und da wird es nämlich interessant, da haben sie dann gesagt, ja, wir haben uns jetzt zwar darauf geeinigt, dass wir seltene Erden lizenzieren und wieder verschippern, aber jetzt haben wir ja einen neuen Fall. Und für uns reagieren wir auf diesen neuen Fall ebenfalls mit Sanktionen auf neue, auf seltene Erden und liefern die halt nicht aus. Allerdings hat man dabei dann auch EU-Firmen mit reingesetzt. Also man hat die einfach gar nicht rausgegeben. Nicht, dass die EU-Firmen die dann irgendwie noch an die USA weiter verticken oder so. Was jetzt dazu geführt hat, dass die ersten Unternehmen Stand gestern bereits begonnen haben, Produktion zu drosseln. Europäische Unternehmen und jetzt alle darauf gehofft haben, dass es schnellstmöglich eine Einigung zwischen China und den USA gibt. Deswegen dann auch gestern das große Aufatmen. Die beiden sprechen wieder miteinander.
Was aber ja sehr interessant ist, weil wahrscheinlich habe ich da dich im Kopf. Ich glaube tatsächlich, dass das für die Chinesen die Art und Weise, wie Trump sich aufgeführt hat, ja schon also eigentlich eine Beleidigung ist, ja. Und dass Xi überhaupt sich dann hinstellt und sagt, okay, ich rede mit dem Typen, finde ich ja schon ein ziemliches, man könnte Eingeständnis sagen, aber zumindest ein sehr konstruktives Verhalten, was ich nicht erwartet hätte so schnell.
Ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen. Also China arbeitet grundsätzlich so, dass sie auf kleiner Ebene anfangen. Die kleinen Arbeiter der Administration sind dafür da, erstmal so alles wegzuräumen, worauf man sich einigen kann. Und dann geht es so peu à peu ein Stück höher. Deswegen sagt man bei Verhandlungen mit chinesischen Partnern eigentlich immer, als erstes musst du rausfinden, was die überhaupt entscheiden können, mit denen du da sprichst. Und wenn die das, was du verhandeln willst, nicht entscheiden können, dann musst du darauf drängen, quasi schon mal höher gereicht zu werden. Weil sonst sitzt du da ewig und stellst dann plötzlich fest, ach so, ihr habt gar keine Befugnisse. Ja, und dann geht es nämlich von vorne los mit einer anderen Stelle. Also das ist so ein bisschen tricky bei denen. So am Ende ist es im Grunde so, kommt der Big Boss und schüttelt dir die Hand und dann ist der Vertrag, ja, der macht vielleicht noch Kleinigkeiten, ne? Aber dann ist der Vertrag besiegelt. So. Und Trump wiederum hat einen ganz anderen Stil. Und wir müssen hier sagen Trump, weil Biden durchaus auch bereit war und ich glaube auch Obama, die chinesische Art und Weise zu würdigen. Gleichzeitig hat Xi aber das, was er jetzt gemacht hat, auch schon zum Beispiel mit Obama gemacht. Also der hat sich mal 2 Tage mit Obama irgendwo getroffen und die haben sich hingesetzt, entgegen der chinesischen Vorgehensweise, haben sich hingesetzt, miteinander gesprochen und ein paar Sachen geklärt, um Verständnis füreinander zu entwickeln. So, also es ist jetzt irgendwie nicht ganz ungewöhnlich, dass er es macht. Es war bis zu einem gewissen Punkt vielleicht auch erwartbar. Es ist aber definitiv Trump geschuldet, weil der halt so tickt. Und in dem Sinne kann man sagen, ja, also ist auf alle Fälle eine gewisse Konstruktivität drin. Die kommt aber vielleicht auch daher, dass China sich entschlossen hat, halt auch die Europäer jetzt mit in den Streit reinzuziehen, ne? Durch die seltenen Erden. Ja. Also das hätte man jetzt nicht machen müssen, dass man den europäischen Firmen die seltenen Erden abschnürt. Das hätte man mit US-Firmen machen können. Also das war auch eine sehr bewusste Entscheidung. Und da spielt sicherlich auch mit rein, dass China und die EU sich ja auch auf verschiedensten Ebenen kappeln. Ne? Also neuestes ist jetzt Medizintechnik, wo die EU beginnt zu sagen, also das ist hier unfair, was China da macht. Und da müssen wir jetzt auch wieder Zölle oder irgendwas erlassen. Ne? Also das ist ja gerade in der Mache. Also von daher, ich weiß es nicht so richtig. Ich habe so das Gefühl, die chinesische Strategie aktuell ist alles zu bündeln. Da kommen wir auch gleich dazu. Weil da gibt es einen Seitenstrang in diesem Ding, was da jetzt passiert ist, den ich persönlich jetzt nicht so hundertprozentig erwartbar fand und den Trump vielleicht auch gar nicht wahrgenommen hat. Jedenfalls die Aussage von Trump nach dem Gespräch war, alle Komplexitäten um die Fragen um seltene Erden sind geklärt. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was genau das heißt. Weil das Fragen geklärt sind, heißt ja erstmal noch nicht, dass es Lizenzen gibt. So. Und dass Trump irgendwie so ein Wort wie Komplexitäten in seine Finger nimmt oder seinen Mund, ist jetzt vielleicht auch nicht erwartbar gewesen. Also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was er damit sagen will. Aber nehmen wir mal davon an, er glaubt, dass das jetzt geregelt ist und alles mit den seltenen Erden weiterläuft. Zumindest hoffen das auch alle, die das interpretieren, auch wenn es keiner so hundertprozentig weiß. Zu Huawei hat es gar keine Aussage gegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Trump-Administration gesagt hat, ja, das mit den Huawei-Chips, alles in Ordnung. Worauf ich dabei hinweisen wollen würde, das kam jetzt wieder nicht vor in der Berichterstattung, die USA haben ganz kurz, nachdem sie dieses Ding rausgehauen haben, dass das weltweit gilt mit diesen Huawei-Chips. Wer die einsetzt, ist böse und dann gehen wir an den ran. Sie haben das global danach gestrichen gehabt. Also so, dass man jetzt sagen könnte, das gilt jetzt für die USA, das gilt jetzt aber nicht als globale Verordnung, wo man dann mit Secondary Sanctions an irgendwelche Firmen rangeht. Von daher haben sie den Schritt zurück im Grunde schon gemacht. Und dann hatte das chinesische Readout gesagt, dass Xi die Betonung reingebracht hat, dass die USA die One-China-Politik achten. Und der wichtige Punkt, Xi betonte, dass man die Taiwan-Frage mit Umsicht behandeln müsse, damit Separatisten, also Leute, die frei sein wollen, sage ich jetzt mal, die USA und China nicht in einen Kampf reinziehen. Also laut Trump ging es um Trade. Ich weiß nicht, ob die Chinesen das einfach da reingeschrieben haben.
Ja.
Ich glaube aber, dass Xi durchaus sowas sagen würde, für Trump es aber nicht so wichtig ist, wenn es für ihn um Trade geht. Also vielleicht gibt es da auch Verständnisprobleme. Aber ich finde es interessant, dass Xi Taiwan hier tatsächlich mit im Grunde ja mit dem Trade-Deal verknüpft. Also als ob er versuchen würde, den Trade-Deal so groß zu machen und die Aufregung um den Trade-Deal so groß zu machen, dass er da noch irgendwelche Deals mit Taiwan oder um Taiwan durch die Hintertür reinbringen kann und das dann quasi in der Masse nicht mehr so relevant ist für die USA. Das würde ich da rauslesen. Auf der anderen Seite kann man natürlich immer argumentieren, dass China das zu allem und jedem sagt und das deswegen im Grunde kein weiteres Gewicht hat. Ich finde es an der Stelle aber auffällig. Meine These wäre dann übrigens, wenn die Chinesen den USA was anbieten in Sachen Taiwan, dann wäre das irgendwas mit gegenseitigen Produktionsgarantien oder Ähnlichem. Ne? Das läuft ja dann auch so in Richtung dieses Verschwende niemals eine Krise. Jedenfalls in Sachen Huawei nochmal. Es wurde jetzt ein Schritt getan, der so ein bisschen off wirkt. Und zwar haben die USA Howard Lutnick zu dem Verhandlungsteam hinzugefügt nach dem Gespräch. Und der wiederum ist zuständig für die Handelsrestriktionen und auch verantwortlich für Huawei. Und ich vermute, dass das damals so lief, dass die USA und China da eine Einigung erzielt hatten in Genf. Und dann der Howard Lutnick einfach sein eigenes Ding da gedreht hat, weil er ja auch nicht informiert war, dass man jetzt erstmal wieder ruhig sein muss, dann die Huawei-Chips angegangen ist. Und da, denke ich mal, könnte man sagen, gab es Abstimmungsprobleme, die hat man jetzt geglättet und die Glättung sieht halt vor, dass er jetzt quasi mit bei den Verhandlungen dabei ist, sodass es keine weiteren Missverständnisse mehr gibt. Aber man merkt schon, ne, an dem ganzen Ding ist recht wenig Fleisch dran. Also wir wissen jetzt im Grunde vor allen Dingen eine Sache nicht, nämlich ob die Chinesen jetzt endlich wieder die seltenen Erden liefern oder nicht. Und solange wir das nicht wissen, vor allen Dingen kann man ja sagen, je länger sie jetzt nicht liefern nach dem Gespräch, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann wieder eskaliert.
Ja, also ich finde das interessant, dass diese Verhandlungsstrategie einfach ein richtig, richtig, richtig großes Paket zu schnüren, die halte ich für sehr intelligent, ehrlich gesagt. Ja, und das ist auch, also in vielen Verhandlungssituationen, die ich so von außen betrachte, halte ich das eigentlich für eine totale Gewinnerstrategie, dass man einfach möglichst viele Punkte, die man erreichen will, zusammenschnürt, damit der Verhandlungspartner irgendwie sich dann auch in so kleinen Punkten, wo er eigentlich dagegen ist, irgendwie dann zustimmen kann, um irgendwie das große Ding vom Tisch zu kriegen. Das finde ich schon nicht schlecht. Also so aus chinesischer Seite her, ja. Ich finde es tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich eigentlich dann noch als Bad und als Good Boy irgendwie titulieren kann, ja. Also ist schwierig. Vielleicht sind das einfach die falschen Dimensionen, in denen man denkt, aber man will ja schon irgendwie immer so Bösewicht und irgendwie einen guten haben, gefühlt, aber ja.
Ja, es ist halt echt, also ich glaube aus europäischer Sicht gedacht, ist man ja eh so ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? Also das zeigt ja auch China gerade an, beide versuchen einen quasi mitzuteilen, naja, du musst dich entscheiden. Also die Chinesen sagen, ja gut, hier mit den seltenen Erden, also wenn ihr auf unserer Seite seid, dann haben wir ja auch gar kein Problem, euch die zu geben. Das ist ja im Grunde die Botschaft. Während die Trump-Leute in den Verhandlungen mit der EU ja definitiv gesagt haben, so, wir wollen, dass ihr da Sanktionen gegen China erlasst. Und jetzt ist, glaube ich, die Aufgabe der EU, die Sachen, die sie eh gegen China machen wollen, in diesen Verhandlungen mit den USA quasi als das geben wir euch zu deklarieren. Sodass sie nicht mehr machen müssen, als sie ohnehin schon wollen.
Ja.
Also so würde ich da rangehen. Aber auf der anderen Seite fehlt mir bei der EU dann doch so ein bisschen das Widerständige gegen die USA. Also das weiß ich nicht, ob ich das eine gute Strategie finde. Weil immer nur zu zeigen, man gibt, man gibt, man gibt. Ja, gut, Trump ist genervt, dass die EU so langsam ist. Das würde ich jetzt noch nicht als widerständig bezeichnen. Ne?
Ja.
Das ist eher so mein Bild von der EU, dass sie zu langsam ist. Und von daher ist es aus europäischer Sicht, glaube ich, eh so, dass wir sagen müssen, naja, so einen guten und einen schlechten können wir da gar nicht so richtig ausmachen. Und wie der Trump das mit den Menschenrechten sieht, das wissen wir ja auch. Also selbst auf der Ebene würde man aktuell sagen, ja, da haben wir jetzt keine Präferenz mehr, ne, zwischen den Partnern. Das Einzige, was wir halt definitiv haben, ist eine NATO, in der die USA drin sind, in der sie sehr wichtig ist. Mhm. Und das bindet uns natürlich bis zu einem gewissen Punkt dann auch an die USA.
Naja, so wie uns halt die seltenen Erden aus China irgendwie dann auch an China binden, ne?
Genau,
also, ja. Ich finde das so interessant, weil halt irgendwie dieses ganze Globalisierungsthema jetzt so ein ganz eigenartigen Deglobalisierungsspin wieder bekommt. Und ich denke mir so, was ist denn jetzt eigentlich plötzlich passiert?
Dass Vertrauen fehlt.
Ja, aber ich meine, weißt du irgendwie, warum fangen die Europäer sich plötzlich irgendwie an, darüber aufzuregen, dass die Chinesen bei Medizintechnik irgendwie mit unfairen Mitteln spielen? Ja, mein Gott, ja, das machen wir doch auch überall.
Ja, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre. Weil das Problem scheint ja zu sein, dass wir gerade so viele Arbeitsplätze und Produktion an China verlieren, dass wir es jetzt eigentlich nicht gebrauchen können, auch noch Produktion an die USA zu verlieren. Und so langsam die Barrieren dann hochgefahren werden müssen.
Ja.
Was aber auch bedeutet, dass der Trump natürlich irgendwo auch einen Punkt hat. Ne? Also das ist halt immer das, wo ich sage, man darf da jetzt auch nicht so heillos auf den Trump rumkloppen, weil bis zu einem gewissen Punkt brauchst du halt gewisse Sachen in der heimischen Produktion. Da kommen wir auch gleich nochmal beim Stahl drauf, aber es ist jetzt auch nicht alles ganz verkehrt. Es ist nur die Art und Weise natürlich völlig gaga, es ist die Geschwindigkeit völlig gaga, es ist vieles ziemlich gaga, aber es ist auch nicht hundertprozentig falsch, vielleicht nur 80%. Aber du willst dich heute den Instabilitäten widmen oder den Stabilitäten? Also bei der EZB bin ich mir immer nicht ganz sicher, wo das endet.
Naja, also es geht um den EZB Financial Stability Review, um unsere ZuhörerInnen nochmal abzuholen. Also die EZB ist ja seit der Euro-Krise eigentlich auch der Hüter für die Finanzmarktstabilität in der Eurozone. Das hatte sie so diese Rolle vorher nicht. Und für die EZB bedeutet Finanzstabilität, das kann man wunderbar bei denen auf der Website nachlesen, ich finde die wirklich gut mittlerweile. Also Finanzstabilität bedeutet für die, dass das Finanzsystem einfach Schocks ohne größere Beeinträchtigungen verkraften kann, so dass Hinz und Kunz und du und ich und Max Mustermann und Erika Musterfrau sich sicher sein können, dass auch unter großem Stress ihr Bankensaldo nicht in Gefahr ist und sie trotzdem am klassischen Handel und an wirtschaftlichen Transaktionen teilnehmen können. Und deswegen, um diese Bankenstabilität zu gewährleisten, ist natürlich dann die EZB auch die oberste Bankenaufsicht in der Eurozone. Und deswegen gibt es zweimal im Jahr diesen Financial Stability Review. Und wenn man grundsätzlich solche Sachen aus so einer Risikomanagement-Perspektive herausliest, dann hat man ja grundsätzlich das Gefühl, ja, geht bald die Welt unter, ja. Also da muss man, glaube ich, schon ein bisschen dicke Haut haben und das Ganze mit sich im Hinterkopf halten, dass es hier wirklich um die Formulierung von Risiken geht, Sachen, die passieren können, aber deren Eintrittswahrscheinlichkeit im Optimalfall sehr gering ist. Das vielleicht als kleine
Vor. Niemand sollte jetzt Panik schieben, ja.
Nein, genau. Ich möchte jetzt niemanden dazu aufrufen, irgendwie Angst zu haben vor Instabilitäten auf den europäischen Finanzmärkten. Genau, also die Hauptbotschaft der aktuellen Ausgabe ist, eigentlich ist alles gut soweit auf den Finanzmärkten in der Eurozone, aber es gibt natürlich, und jetzt sind wir schon wieder bei unserem Lieblingsthema aktuell, es gibt natürlich große Unsicherheit, weil ja einfach seitdem Mr. Trump die Wahl gewonnen hat und dann auch noch inauguriert wurde, es einfach große Änderungen in der US-Handelspolitik gibt, Zölle, Einwanderung, all diese Sachen, und daraus sieht die EZB, ergeben sich im Grunde genommen drei Risiken für die Finanzstabilität aktuell, nämlich A, überbewertete Finanzmärkte, B, Wachstumsrisiken und C, der fiskalische Druck, der auf die Staatshaushalte in der Eurozone einfach wirkt. Vielleicht zum ersten Punkt, überbewertete Finanzmärkte. Das finde ich interessant, dass die EZB das da so ganz klar formuliert, dass ja, es ist ein Risiko, wenn Finanzmärkte überbewertet sind. Das ist ja eigentlich irgendwie so ein Allgemeinplatz. Aber was für die offensichtlich komisch erscheint, ist, dass unterschiedliche Finanzmärkte, also für unterschiedliche Assets, offensichtlich differierende Weltsichten eingepreist werden. Also während die Aktienmärkte eigentlich, ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, ja, wieder auf Höchstständen handeln, ist halt der Dollar irgendwie immer noch, gestern stand da glaube ich bei 1,145 oder so, ja, also immer noch relativ schwach im Vergleich zum Euro, und auch Handelsgewichte, der breite Dollarindex ist, also hat glaube ich über 20% verloren seit April. Und ja, die EZB formuliert da ganz klar in dem Financial Stability Review, dass wenn die Aktienmärkte mal raffen, dass es vielleicht doch nicht so ein gutes Ergebnis haben wird auf Inflation in den USA oder Wachstum in der Weltwirtschaft, sie schon die Gefahr sehen, dass dann durch plötzlich fallende Aktienmärkte und ja, Unwuchten im Finanzsystem es da ein bisschen Stress geben könnte.
Ja, ich würde nur dagegen halten, dass Aktienmärkte Inflation erstmal nicht per se als schlecht betrachten.
Genau, ja.
Weil absolut. Inflation ja bedeutet, dass du nominal mehr verdienst, und dann sind halt die ganzen Gewinnrechnungen ein bisschen anders, und im Grunde ist immer so die Regel im Finanzmarktdenken bezüglich Aktien: Wenn irgendwo Inflation ist, dann landet die Inflation in den Gewinnen der Unternehmen. Und deswegen, wenn man also nicht gleichzeitig zu der Inflation auch eine Rezession herleitet, und das scheint ja gerade so der Fall zu sein an den Märkten, nur die Wachstumsdelle in 2025, dann ist eine Inflation erstmal per se als positiv zu betrachten. Ich glaube, daher kommt diese Idee an den US-Börsen, dass jetzt erstmal wieder alles gut ist.
Ja, was ich halt interessant finde, ist, dass man ja eigentlich, also wenn wir höhere Inflation sehen würden in den USA, dann fällt halt eigentlich die Fed aus, um die Finanzmärkte und die Aktienmärkte stabilisieren zu können, weil sich dann ihre zwei Ziele eigentlich so ein bisschen widersprechen, ja? Preisstabilität und stabile Finanzmärkte. Also schwierig. Ich möchte nicht den Job von Mr. Powell machen.
Genau, ich will das jetzt auch nicht als gesetzt ansehen. Ich will nur darauf hinweisen, dass das die Logik sein könnte. Und wir haben ja dann wahrscheinlich im Mai nächsten Jahres einen ganz anderen Fed-Chef, nämlich einen, der eher so nach dem Gusto von Donald Trump denkt.
Oje, oje.
Genau.
vielleicht kommen wir dann in türkische Verhältnisse.
Genau, das haben sie aber nicht reingeschrieben, oder?
Nein, das haben sie natürlich nicht reingeschrieben.
Okay.
Aber tatsächlich, ich meine, man kann sich das ja mal anschauen, in der Türkei läuft es ja ähnlich. Ja? Also da hat ja Erdogan den Zentralbankchef gefeuert und hat dann da irgendwie so einen Buddy von sich hingesetzt. Oder ist der nicht sogar verwandt? Oder? Also,
naja, also der wurde ja dann, die wurden ja dann mehrfach ersetzt und dann wurde wieder die Politik gecancelt. Dann hat er kurz eine Frau drin gehabt, die hat er dann auch gleich wieder rausgeschmissen nach so einem Miniskandal. Und dann jetzt hat er wieder neun und der macht es jetzt bisher okay. Aber da sieht man dann auch, dass in so einer Phase dann wieder in dem Markt wieder so ein, oh, jetzt ist wieder alles gut. Und dann sind auf einmal türkische Lira auch ganz gut und so weiter.
Gut, zweiter Punkt, Wachstumsrisiken können wir, glaube ich, schnell abhaken. Also Unsicherheit bremst Investitionen, bremst Konsum in der Theorie. Das wiederum schwächt die Konjunktur und damit erhöhen sich halt dann die Kreditrisiken auf den Bilanzen von Banken und auch von den Nichtbanken, ja. Also Nichtbanken im Sinne von Investmentfonds, Versicherungen, Pensionsfonds, Hedgefonds und so weiter und so fort. Ja. Das war der zweite Punkt. Und dann der dritte Punkt, fiskalischer Druck auf die Staatshaushalte. Also wir haben eben einmal natürlich in der Eurozone durch den Krieg gegen die Ukraine den Druck, die Verteidigungsausgaben zu stemmen. Und dann kam natürlich auch noch dieser Rückzug der USA dazu. Und der Verschuldungsgrad der Staatshaushalte in der Eurozone ist halt einfach extrem hoch, mit Ausnahme von Deutschland und Niederlanden und wahrscheinlich Österreich. Aber wenn du dir halt Frankreich, Italien, ich glaube Spanien geht einigermaßen, aber Frankreich und Italien sind halt einfach die großen, da gibt es großes Kopfzerbrechen in der EZB, wie man das irgendwie auf einen stabileren Pfad irgendwie bringen kann. Also da sehen sie auf jeden Fall Risiken und naja, höherer fiskalischer Druck, höhere Staatsausgaben führt zu höherer Verschuldung, führt zu höheren Zinskosten und dann muss man halt als Anleger einfach die Staatsrisiken einfach neu bewerten, verlangt höhere Renditen und das wiederum erhöht natürlich die Finanzierungskosten für die Staaten und das hat dann halt auch Auswirkungen auf Banken und Unternehmen, die ja letztlich auch alle sich refinanzieren auf Basis der Staatsanleiherenditen, ja, also so eine klassische Unternehmensanleihe wird halt gegenüber Staatsanleihen gepreist und da gibt es halt dann einen Risikoaufschlag gegenüber dem jeweiligen Staat. Also letztlich wird dann sozusagen Geld einfach teurer durch den erhöhten Druck auf die Staatsausgaben. Was ich ganz interessant fand, Italien ist ja jetzt hochgestuft worden von Ratingagenturen. Bei S&P sind sie mittlerweile von BBB auf BBB Plus hochgeratet worden und Moody's hat irgendwie den Ausblick von stabil auf positiv gesetzt. Also für Italien scheint es irgendwie fiskalisch soweit ganz gut zu laufen und Frankreich ist halt einfach ein Kandidat, wo sich seit Jahren die Kreditqualität verschlechtert und wo die Ratingagenturen eigentlich die ganze Zeit schon mit erhobenem Zeigefinger daneben stehen und zu sagen, Leute, 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 ihr müsst irgendwie eure Staatsfinanzen in den Griff kriegen. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema für die EZB. Und dann kommen natürlich noch andere strukturelle Herausforderungen auf die Staatshaushalte hinzu. Ja? Also Klimawandel, Investitionen für die Digitalisierung, alternde Bevölkerung. Mein Gott, ja, wir kennen die Themen alle. Wir können sie alle in den Feuilletons und in den Wirtschaftsnachrichten kontinuierlich lesen. Es ist keine leichte Zeit für Staatsfinanzen und dementsprechend auch für die Finanzstabilität an den europäischen Märkten ein bisschen ein erhobener Zeigefinger seitens der EZB. Lass mich vielleicht nochmal auf die Auswirkungen der geänderten Wirtschaftspolitik der USA eingehen, wie die EZB das sieht. Also ich habe ja schon gesagt, ja, es gibt so ein bisschen Belastung durch die Unsicherheit. Also die EZB sagt halt, naja, wenn das Vertrauen der Konsumenten infolgedessen sinkt, ja, dann entsprechend Investitionen von Unternehmen nicht mehr getätigt werden und weiterhin auch diese ganzen Ergebnisse offen sind. Ich meine, wir müssen uns mal überlegen, das geht jetzt irgendwie seit 3 Monaten gefühlt, ja, 2 Monate sind es gerade, gefühlt sind wir keinen Schritt weiter und ja, irgendwie muss die Wirtschaft irgendwie damit klarkommen. Es wird wahrscheinlich irgendwie zu größeren Handelsverschiebungen kommen, schreibt die EZB. Also wir werden mehr chinesische Exporte nach Europa sehen, statt nach Amerika. Und das alles wird halt irgendwie Auswirkungen haben auf Mikro, aber natürlich auch auf makroökonomische Themengebiete. Und natürlich ist der Euroraum als sehr offene Volkswirtschaft sehr stark davon betroffen, mehr als es andere Wirtschaftsräume vielleicht sind. Das ist so ein bisschen der Punkt, den die EZB da macht.
Das heißt ja bei der EZB immer nichts, ne?
Ja, ja, genau.
Das Problem, ne?
Also da folgt erstmal überhaupt nichts. Genau, das ist richtig.
Das heißt, sie hoffen, dass der Markt dann quasi das liest, der Markt in Anführungszeichen, also alle am Markt das lesen, nochmal tief in sich gehen und ihr Verhalten dann anpassen.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da hast. Also was ich ja immer wieder, und das war auch schon unter Jean-Claude Trichet übrigens so, was ich ja immer wieder faszinierend finde, ist, dass die EZB-Offiziellen sich vorne hinstellen und eigentlich flehend auf die Politiker in der Eurozone einwirken. Bei jeder Pressekonferenz sagen sie, wir brauchen Strukturreformen in der Eurozone. Europa braucht eine Bankenunion. Europa braucht strukturelle Entwicklung von Staatsfinanzen. Wir müssen irgendwie das einfach mal reformieren, unser ganzes fiskalisches Kuddelmuddel hier. Und es passiert einfach nichts. Ja? Also es ist, ich glaube, als Notenbanker ist das schon nicht leicht und sehr deprimierend.
Also jetzt sehen wir ja auch, dass selbst bei Projekten, wo man glaubt, das ist jetzt wirklich mal im europäischen Interesse, dass es da vorangeht, da streiten sich dann halt Airbus mit den Franzosen, dass dann bei diesem einen, was ist es, Kampfjet oder Panzer, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ich glaub Kampfjet, dann wollen die Franzosen die Produktion bei sich haben, dann sagen die Airbus, naja, aber dann bricht uns dann die ganze Produktion in Deutschland weg. Das ist doch auch nicht schön, das können wir doch auch nicht machen. Also man findet einfach nicht zusammen aktuell, obwohl ja der Druck zusammenzufinden sehr groß ist. Also das ist im Grunde ist das eine richtige, richtig schlechte Nachricht. Ne? Und dann kommt ja obendrauf bezüglich Strukturreformen auch, ne? Wenn man sich jetzt so den ersten Haushalt von, über den wir ja auch nicht reden, den ersten Haushaltsversuch von Lars Klingbeil angucken, dann sieht man ja, dass dann irgendwie doch nicht das Geld, was dann im Sondervermögen und so weiter obendrauf kommen soll, obendrauf kommt, sondern dass der schon wieder versucht, das in den regulären Haushalt reinzuschieben und dadurch natürlich das obendrauf wesentlich ineffektiver sein wird, als man das so am Anfang erhoffen durfte. Also, ja. Also ich weiß nicht, was passieren muss, damit sich da was bewegt. Das
ist naja, die klassische Antwort ist ja, es muss halt eine nächste große Krise geben, ja.
Und
niemals eine Krise verschwenden.
Naja, also ich weiß nicht, wie viel Krise wir jetzt noch brauchen. Das ist ja sehr ongoing hier. Von daher, naja. Ich bin jetzt auch nicht so optimistisch, aber ich find diese EZB-Reports, auch diese Bundesbank-Reports, ne? Das sind halt, die sind im Grunde recht gut und man kann da sehr viel erkennen, was an Problemlagen aufploppen kann, wo wirklich Probleme liegen. Aber solange da nichts draus folgt oder sich keiner drum kümmert, tja.
Ja, auf mich hat das immer so eine Wirkung von, also das ist wie so ein Unternehmensberater in einem Unternehmen, ja, so der guckt sich das Ganze an, analysiert und dann pitcht er das Ganze irgendwie vorm Vorstand, aber wenn der Vorstand halt keinen Bock hat, das irgendwie in die Realität umzusetzen, folgt dem halt überhaupt nichts, ja, und genauso geht es halt den Leuten in der Bundesbank und den EZB und diesen ganzen Thinktanks, ja, die können tolle Sachen erarbeiten, wenn es halt nicht umgesetzt wird, dann hat das halt in der Realität, kannst du es halt in der Realität nicht wiederfinden, ja. Also EZB-oberste Finanzaufsicht hat sich nochmal angeschaut, wo im Finanzsektor sieht sie denn gerade Handlungsdruck für sich? Und da sagt sie ganz, ganz klar, nicht Banken, also Fonds, Versicherungen, Pensionskassen und vor allen Dingen natürlich die Hedgefonds, ja, da sehen sie einfach Regulierungsbedarf. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so dieses, was wir unter Liz Truss-Moment irgendwie, wann war das, vor anderthalb Jahren in UK gesehen haben, wenn es mal an den Finanzmärkten knallt, dann sind es eben nicht so wie in der Finanzkrise und in der Eurokrise die Banken, um die man sich wirklich Sorgen macht, sondern es sind die Schattenbanken, die Kapitalsammelstellen, die halt nicht unter so eine strenge Bankenregulierung fallen, die teilweise mit sehr, sehr hohem Hebel arbeiten und wo plötzlich Risiken fürs Finanzsystem auftreten könnten. Da hat die EZB wohl jetzt einen Vorschlag an die EU-Kommission vorbereitet und man versucht da ein bisschen den regulatorischen Druck zu erhöhen. Auf der anderen Seite steht die EZB auch relativ stark im Feuer, was die Überregulierung von so kleinen und mittelgroßen Banken angeht. Ja? Da ist ja Europa eigentlich weltweiter Champion, nicht? Weil wir sind ja immer noch ein total overbanked Wirtschaftszone. Ich weiß nicht, wie viele kleine regionale Banken. Ich meine, in Deutschland sieht man das ja mit jeder Sparkasse und Raiff und Volksbank irgendwie von jedem kleinen Dorf. Aber auch es gibt immer noch ganz viele kleine regionale Banken in Griechenland, in Litauen. Und da hat die EZB gesagt, sie arbeitet arbeiten derzeit an Vorschlägen, wie man diese Bankenregulierung für kleinere Institute ein bisschen vereinfachen kann, ohne gleichzeitig die Finanzmarktstabilität zu gefährden. Und das Ziel ist dann halt einfach eine vereinfachte Kapitalstruktur irgendwie für diese mittelgroßen Banken hinzukriegen, dass man Basel III anders umsetzt, dass man Meldepflichten reduziert und dass man einfach effizienter diese Banken auch beaufsichtigen kann. Lass uns das Thema beenden. Das Fazit ist, generell geht es den europäischen Finanzmärkten gut aktuell. Es gibt halt erhöhte Risiken durch das Gebaren der USA aktuell und der damit verbundenen Unsicherheit. Und die EZB sieht auf der einen Seite halt so ein bisschen Regulierungsbedarf für Nichtbanken und weniger Regulierungsdruck für kleine bis mittelgroße Banken.
Wobei das mit dem Nichtbanken natürlich echt schwierig ist, ne? Also du, wenn du anfängst, die wie Banken zu behandeln, weiß ich nicht, ob das... ob das auch so gut ist, weil die haben ja dann doch noch einen ganz anderen Geschäftsansatz als eine Bank.
Ja.
Da können wir mal zu was Handfesten. Stahl.
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Stahl.
Zum Greifen, endlich mal was zum Anfassen.
Immobilien.
Ja, ist das was zum, aber da brauchst du auch Stahl für. Im Regelfall.
Das ist richtig, ja.
Ja, also bei all dem Zollgehuber gibt so einen ganz interessanten Nebenstrang, zumindest in den USA, in dem so die Dinge etwas zusammenfließen, also der Stahl. Und um genau zu sein, geht es um die Idee von Nippon Steel, den Konkurrenten US Steel für rund 15 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Also man hört das vielleicht schon an den Namen, ne? Nippon, das ist Japan, US Steel, das ist die USA. Und dem voraus ging so ein Bieterwettbewerb, der bei 7,8 Milliarden US-Dollar begann durch Cleveland Cliffs. Und der dann endete darin, dass Nippon sagte, ich kaufe den Laden für rund 15 Milliarden. Und dem haben dann die Aktionäre im April 2024 auch zugestimmt. 98% der Aktionäre. Also überwältigende Mehrheit nordkoreanischer Natur. Ja, und Stahl ist ja einer dieser Rohstoffe. Naja, also den kannst du quasi für alles gebrauchen, ne? Von der Brücke, Schiffbau, Panzer, Autos, kurz gesagt Infrastruktur, Verteidigung, Industrie. Da geht es um technologische und nationale Unabhängigkeit, wenn man es denn aus staatlicher Sicht dann wieder betrachtet. Gerade dann, wenn man Autarkie will, wie die USA, oder zumindest eine gewisse Form von Unabhängigkeit und nicht ausgeliefert sein, so wie Europa. Und natürlich auch, wenn man der Welt so gar nicht traut, dann braucht man auch eine eigene Stahlindustrie. In den letzten Jahren spielte hier vor allen Dingen der Gedanke nach Unabhängigkeit eine große Rolle. Ne? Also Industrienationen oder auch Nationen, die glauben, sehr wichtig zu sein, wollen ihre Stahlproduktion erhalten und zwar allen unwirtschaftlichen Zwängen zum Trotze, damit sie eben nicht auf andere angewiesen sind. Und in dem Sinne war die geplante Übernahme von US Steel durch Nippon Steel, das ist schön, dass das im Namen gleich mitschwingt, wirklich so ein bisschen schräg. Das Ganze kam als News auf im Dezember 2023, also zu einer Zeit, als längst klar war, dass die USA sich in Sachen Produktion mehr auf sich selbst besinnen möchten. Und dieses auf sich selbst besinnen, das war halt auch ein Thema der Präsidentschaft Joe Bidens. Also Stahl ist ja, mein Gott, Stahl ist schon fast zwangsläufig die Herzkammer dieses Denkens. Also über Jahrtausende in den Köpfen verankert. Ja, die erste Verhüttung begann irgendwie 2000 Jahre vor Christi. Also allein die Idee, dass ein Staat das nicht mehr tun könnte, gerade wenn er irgendwie relevant ist, das ist, glaube ich, sehr schwer vorstellbar in vielen Köpfen. Und entsprechend furios, also emotional, waren dann auch die Reaktionen in den USA, als bekannt wurde, dass die, ja, also US Steel ist so eine Art Ikone, ne, vor allem eine Ikone der Zeit, in die Leute wie Donald Trump zurück wollen. Und dass dann so ein Unternehmen in fremde Hände fällt, das ist ja quasi schon, ja, so ein Symbol des Niedergangs, könnte man fast sagen, der USA. Und es gab kurz nach der Verkündung dann auch gleich Gegenwehr von drei republikanischen Senatoren, die da hießen J.D. Vance, Josh Hawley und Marco Rubio. Also zumindest zwei davon haben nun interessante Posten, sage ich mal. Und Widerstand gab es auch bei den Demokraten. Also so war, kann man sagen, eine lagerübergreifende Geschichte. Ich glaube, Fetterman war da federführend. Und Biden äußerte sich dann im März 2024 erstmals dagegen. Trump war im Wahlkampf auch gegen den Deal. Und zwar sehr lautstark. Und ihr seht so ein bisschen an der Zeitschiene, das hat Nippon Steel nicht wirklich clever arrangieren können. Ne? Also sie sind direkt in den Wahlkampf reingerauscht mit ihrer Idee. Aber gut, wenn da so ein Bieterwettkampf ist, hast du auch nicht wirklich Möglichkeiten. Ne? Da bist du einfach der Zeit, die dann da ist, ausgeliefert. Gerade dann, wenn du die Übernahme machen willst. Man hätte sich halt überlegen können, dass man die Übernahme nicht macht. Das wäre dann so die Alternative gewesen. Also um es kurz zu machen, Biden hat die Fusion dann im Januar 2025, also im Januar diesen Jahres, nach einer Überprüfung im Sinne der nationalen Sicherheit per Executive Order gekippt. Also kurz bevor Trump dran kam. Nippon Steel und US Steel waren natürlich sofort dagegen und sind dann auch vor Gericht gegangen, um das Ganze aufzuhalten, beziehungsweise die Fusion dann doch noch stattfinden zu lassen. Vor allen Dingen aber war man in Japan ziemlich, ja, verärgert, sagen wir es mal so, über Bidens Move, weil, naja, Japan ist ja einer der wichtigsten Partner der USA im Indopazifik und einer der größten Inhaber von US-Staatsanleihen. Das heißt, es gibt eine sehr starke Verwebung der US-Wirtschaft mit der japanischen Wirtschaft. Die sind sehr stark miteinander verknüpft. Und das Abweisen dieses Deals, das ist so eine Art, ja, könnte man fast sagen, Schlag ins Gesicht der politischen Kaste Japans, weil das natürlich heißt, naja, wir wollen eigentlich nicht, dass ihr da so mit uns verwoben seid. Das ist nationale Sicherheit und ihr spielt in unserer nationalen Sicherheit keine Rolle. Während wiederum die USA ja im Indopazifik eine sehr starke Rolle für die nationale Sicherheit der dortigen Staaten spielen möchte, zu denen dann auch wiederum Japan gehört. Ist so ein bisschen, ne?
Und die asiatischen Staaten das ja auch einfordern, oder?
Die Sicherheit?
Ja. Also ich würde jetzt schon behaupten, dass, ja, dass Südkorea, Japan, also diese ganzen, sag ich mal, B-Mächte in Asien, die alle halt irgendwie deutlich kleiner sind als China, aber dann doch irgendwie große Wirtschaft haben, nicht so den Chinesen ausgeliefert sein wollen.
Ja, sie tun das, aber ich glaube mit zunehmender Vorsicht.
Also, ja, gut.
Das ist halt so wie bei uns in der NATO, ne? Also irgendwie müssen wir gucken, dass die USA an Bord bleibt, weil sie halt so groß ist, dass wir das gar nicht kompensieren können. Und ja, nicht nur von der Größe, auch von dem, was sie in der NATO tun, ne? Satellitenüberwachung, Intelligence und den ganzen Scheiß, den wir da ja noch nebenher laufen haben. Also es ist jetzt nicht nur die reine Militärmacht als solche, sondern auch die weichen Faktoren. Und das Problem haben die natürlich auch alle. Und ja, sie wollen die USA da haben, weil sie die, das ist die einzige Möglichkeit für so ein bisschen Balance gegenüber China. Und auf der anderen Seite arbeitet, glaube ich, jeder dran, weniger abhängig von den USA sein zu müssen und guckt mehr, dass die Partnerschaften untereinander jetzt stärker werden und vielleicht auch Partnerschaften mit der EU entstehen. Deswegen bin ich ja schon seit über einem Jahr der Meinung, dass eine Zukunft der NATO höchstwahrscheinlich im Indopazifik liegen wird, auch wenn das aktuell noch jeder abstreiten würde, der darüber nachdenkt. Aber ein einzelnes Land aus Europa heraus kann solche verbündeten Dienste nicht anbieten oder als Checks and Balance wiederum gegenüber den USA aufbauen. Also wenn, dann muss das insgesamt sein und vielleicht auch eher mit den USA. Und die könnten das ja auch irgendwann einfordern. So, und in diesem ganzen Ding liegt für die USA natürlich auch so eine andere Wahrheit, ne? Also rein wirtschaftlicher Natur. Wenn Nippon diesen Deal vollzieht, dann würde es in der US-Stahlbranche plötzlich mehr Konkurrenz geben als vorher. Weil Nippon kauft ja nicht nur einfach US Steel, sondern für Nippon ist das so eine Diversifizierungsstrategie und ein neuer Markt. Also da würde man explizit expandieren und wenn man expandiert, dann investiert man ja auch, dann baut man weitere Produktionen auf, dann erneuert man Anlagen und so weiter und so fort. Und allein deswegen war schon Widerstand in den USA da von diesen Leuten, die dann dafür verantwortlich oder die das dann als Konkurrenz empfinden. Auf der anderen Seite könnte man daraus natürlich etwas lernen. Also wenn man als USA das Thema nationale Sicherheit ernst nehmen wollen würde, weil dann ist ja das Hauptinteresse gar nicht so sehr, dass man eine möglichst effiziente Stahlindustrie hat, sondern da geht es ja dann eher darum, dass man so eine Art Absicherung dieser Stahlindustrie hat oder sogar noch einen Ausbau der Produktion, also dass man die Produktion verbreitert im eigenen Lande und dann dadurch natürlich auch den Erhalt der Arbeitsplätze und des Wissens im Lande stärkt. Also würde man ja dann sagen, naja, im Zweifelsfall brauchen wir halt Zugriff aufs Unternehmen, falls Nippon dann irgendwie die Produktion einstellen möchte oder irgendwie die ganzen Anlagen zerstören möchte. Gibt es ja auch geschichtlich immer wieder solche Fälle. Und dann umgekehrt hätte die US-Stahlproduktion halt auch Vorteile gegenüber Japan und auch anderen Märkten. Und dann wäre halt die Frage, also kann man das nicht irgendwie als strategische Partnerschaft zwischen Alliierten betrachten? Und wäre da nicht noch irgendwas drin für die USA? Und dann kam halt so ein klassischer Trump, nachdem er Präsident wurde, noch ein bisschen rumgeschimpft hat, genehmigte er einfach den Deal. Und jetzt soll es eine goldene Aktie für die US-Regierung geben, bei der sie so eine Art Mitspracherecht bei wichtigen Unternehmensentscheidungen haben. Also sie können da schon gucken, dass keine Fabriken geschlossen werden und so weiter. Lehnt sich so ein bisschen an VW und die Gewerkschaften an, könnte man fast sagen. Ja, die haben ja da einen ähnlichen Deal am Laufen. Nippon wird Technologie an US Steel liefern, also mit ihnen teilen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der USA auf dem Stahlmarkt verbessern. Also effizienter, besserer Stahl. Das hat Trump versprochen. Das weiß man mal nicht, ob Nippon das einhält. Aber 70.000 neue Arbeitsplätze. Und es ist halt unklar, wo die herkommen sollen. Also ich habe darauf keine Antwort gefunden, wo jetzt genau 70.000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Angeblich gibt es auch einen 14-Milliarden-Dollar-Beitrag zur US-Wirtschaft. Da rätselt man auch so ein bisschen, wo der genau herkommen soll, vor allen Dingen wann. Man ahnt aber, dass es der Neubau eines Werkes sein könnte, das dann 11 bis 14 Milliarden kostet. Ob das jetzt wirklich 14 Milliarden Beitrag zur US-Wirtschaft sind, da können wir gerne noch drüber streiten, aber ich vermute mal, das ist gemeint. Der Punkt ist, glaube ich, deswegen spannend, weil das Wall Street Journal dann kolportiert hat, dass Trump versuchte, in den Verhandlungen diese Investition hinzubekommen, ohne dass es eine Mehrheitsübernahme von US Steel gibt. Das ist wohl gescheitert. Also die Japaner sind da knallhart geblieben, haben gesagt, nee, wir wollen das Ding komplett und dann machen wir auch die Investition. Also es wurde dann so mit reingeschnürt und dann ist Trump auch von seiner Ultimativforderung abgewichen. So flexibel, wie er ja gerne mal ist. Und da stoßen wir immer wieder drauf, ne? Also nicht reingeben, nicht nachgeben, hilft bis zum gewissen Punkt. Ja, muss man irgendwie gucken, dass die Stimmung oben bleibt. Dann kann man auch hart bleiben und muss dann halt immer noch die Gemeinsamkeiten betonen und dass man ja sich gegenseitig liebt und so weiter und so fort. Aber dieses Hartbleiben gehört halt auch dazu.
Also ich meine, das ist ja eigentlich klassische pädagogische Strategie, ja? Hart in der Sache, aber freundlich im Ton.
Ja, das sagst du. Das ist, glaube ich, bei Trump gar nicht so einfach. Nee. Das mit dem freundlich im Ton. Ne? Ja. Also bei ihm angefangen und dann in der Folge dann auch das selber noch durchzuziehen. Jedenfalls eine wichtige Beobachtung finde ich hier auch, dass Technologie in die USA wandert. Das ist nicht, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Das ist ja eher so ein Deal, wie wir ihn aus China kennen, ne? Bei dem man dann so die Technologie an der Eingangspforte abkippt. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist etwas, wo man sehen kann, was für Deals in welcher Form unter Trump möglich sind. Also, dass das Komponenten sein können. Gerade wenn man vielleicht sagt, ja, die Technik ist jetzt nicht so wichtig, das haben die Chinesen eh. Da, wenn wir das jetzt den Amis geben, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Oder wir haben eh schon das neue Ding in der Entwicklung und dann sollen sie das halt haben. Also irgendwie so. Das fand ich, ist, glaube ich, so ein First. Ne? Also wenn das so jetzt durchgeht, Technologietransfer gegen USA, hätte ich jetzt vorher nicht auf dem Schirm gehabt. So, damit wäre dann wiederum, glaube ich, die industrielle Basis der USA auch gestärkt. Eben wie vorhin erläutert, weil es einfach mehr Anbieter auf dem Markt gibt. Dann ist eher die Frage, ob es ausreichend Nachfrage gibt. Das müsste dann halt die Trump-Administration wahrscheinlich irgendwann beantworten. Also ich sage es mal so rum, je mehr deutsche Autokonzerne dann am Ende ihre Produktion in den USA stattfinden lassen müssen, desto mehr Kunden gibt es dann auch für diese breitere Produktionsbasis beim Stahl und Aluminium. Ich glaube jedenfalls, dass das erstmal ganz gut ist. Ne? Also du hast einen, der neue Technologie reinbringt, Konkurrenz befeuert, investiert. Dann könnten auch die Preise in der Folge ein bisschen nach unten gehen für den rein in den USA produzierten Stahl und weitere Produkte. Und für Japan ist das, glaube ich, sehr wichtig und nicht ganz uninteressant, weil die Verzahnung zwischen den beiden Ländern dann weiter fixiert wird. Japan hat da halt auch nochmal den Vorteil, dass sie... Ja, wie soll man das sagen? Also mal andersrum. Für die deutsche Automobilindustrie ist es ja gerade ein bisschen schwierig, ne? Weil wenn Trump sich durchsetzt und immer mehr Produktion in den USA landet, dann ist völlig klar, dass wir diese Produktion nicht mehr aus Europa betreiben können. Also die USA ist vom Preispunkt her ein ausreichend hochwertiger Absatzmarkt, als dass man Produkte aus Deutschland dort verkaufen kann. Ja, wir können jetzt nicht anfangen, in Deutschland produzierte Autos nach China zu verkaufen. Die sind einfach zu teuer. Mhm. So, und das heißt also, die Produktion in Deutschland würde höchstwahrscheinlich verlustig gehen. Ob das jetzt sofort ist oder in ein paar Jahren, das würde man dann sehen. Aber der Abschied von den USA als Exportmarkt ist wirklich ein Problem für die deutsche Autoindustrie. So, und was Japan hier macht, ist natürlich die zweitbeste Lösung. Also du bist vor Ort und produzierst vor Ort und verkaufst vor Ort, aber bist dann halt in der Lage, die Gewinne zum Beispiel nach Hause zu schippern.
Das erinnert mich tatsächlich, also es ist ja wirklich wie China, ja? Also die USA, die kopieren doch wirklich die chinesische Strategie der 90er und Nuller Jahre.
Wenn sich das jetzt durchsetzt, ne? Das ist ja, ja erstmal nur ein Deal. Ich habe jetzt nicht gehört, dass es eine ausformulierte Strategie dahingehend gibt, aber im Grunde ist es ja logisch. Wir diskutieren das ja in Deutschland auch, ne? Also wenn wir über Industriepolitik reden, wirst du in den Diskussionen finden, dass wir zunehmend darüber diskutieren, dass Technologie von chinesischen Elektroautokonzernen, wenn sie hier produzieren, nach Deutschland gebracht werden müsste. Also das nimmt gerade Fahrt auf. Und es denken jetzt quasi alle so, naja, so was die Chinesen gemacht haben, dann machen wir das doch auch. Das ist doch fair. Es ist ja vielleicht auch ganz gut, dann haben wir am Ende alle die Technologie und dann kann es weitergehen mit dem nächsten Technologieschub. Keine Ahnung, aber es ist auf alle Fälle eine Entwicklung. So, und jetzt kommt aber so ein Ding dazu, Japan in Sachen Stahl ist halt anders als Deutschland in Sachen Autos. Weil Japan hat in 2024 nur in Anführungszeichen Stahl im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an die USA geliefert. Das sind 1,18 Millionen metrische Tonnen und die haben insgesamt rund 32 Millionen metrische Tonnen verschifft und das ist irgendwie weniger als 4% dieser Exporte, die die machen, sind in die USA gegangen. Also man kann davon ausgehen, dass diese Übernahme für japanischen Stahl jetzt nicht bedeutet, dass da Arbeitsplätze verloren gehen, weil dann jetzt in den USA produziert wird, statt in Japan. Das wird nicht viel sein. Das kann man vielleicht sogar noch irgendwo anders unterbringen, wenn es gut läuft. Und das ist halt eine große Differenz zu den deutschen Autounternehmen, die, glaube ich, für die in Deutschland produzierten Autos recht wenig andere Absatzmärkte haben. Ja, und das zeigt aber auch, dass es halt diesen Weg gibt, dass man vielleicht, das wäre dann halt die erweiterte Idee daraus, man seine Unternehmen dabei unterstützt, durch Übernahmen in den USA zu wachsen. Möglichst in Feldern, die dann in Deutschland keine Produktion kosten. Ja, das muss man dann halt gucken, wie das überhaupt möglich ist, was da überhaupt an Dingen gibt. Aber wichtig ist ja im Grunde, dass wenn man Geld verdient, dass man das hauptsächlich nach Hause schaffen kann. Doof wäre es, wenn man dann in den USA mit seinem Geld festhängt, so wie das ja teilweise in China ist, wenn es dann mal wieder Kapitalverkehrskontrollen gibt und so weiter. Und dann kriegst du dein Geld, dann geht das nach 6 Monaten, kommt das mal raus oder du musst wieder so Kanäle nehmen, die du vielleicht nicht nehmen willst und Gebühren zahlen, die du nicht zahlen willst, aber dann kriegst du das Geld schneller. Also deswegen, da bin ich auch mal gespannt, wie das in den USA weitergeht, ne? Weil wenn der Trump dann irgendwann mal sieht, aber vielleicht ist er auch gar nicht so lange im Amt, das wissen wir ja nicht. Naja, die sind jetzt alle hier und produzieren, aber das Geld schippern sie nach Hause. Dann ist der doch auch wieder wütend. Ja, jedenfalls, das wäre dann so eine Strategie für eine Bundesregierung oder für Europa zu sagen, okay, wir gucken, dass die Unternehmen dann, wenn sie dann eh schon in den USA dann da was tun müssen, dass sie dann möglichst in den Bereichen wachsen, wo es uns keine Arbeitsplätze kostet. Und den Rest muss man dann halt mal sehen, wie er sich entwickelt. Jedenfalls, um das alles möglich zu machen, wäre es total sinnvoll, wenn man eine große europäische Bank oder große europäische Banken hätte, die so ein Vorgehen auch unterstützen könnte. Es gibt keine
Bankenunion, ne?
Genau, es gibt keine Industriepolitik ohne Bankenunion. Das wäre mein abschließendes Fazit zu der Sache. Wir kommen da immer wieder dran, ne? Also, und das ist auch schon seit, ich weiß nicht, seit ich denken kann und mich damit befasse, ist das immer wieder ein Thema. Europa hat zu kleine Banken, Europa hat einen zu kleinen Finanzmarkt. Ja, und da kann die EZB über irgendwelche Euro-Weltwährungsgelüste spekulieren und sonst noch was. Da muss man mal die Basics erstmal hinbekommen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, die verzweifeln alle, die Zentralbanker.
Ja, ich glaube, sie nehmen halt jeden Strohhalm, den sie irgendwo finden und machen dann die große Vision, weil das gerade in der politischen Diskussion ist. Aber ja, also irgendwo wird man dann auch unglaubwürdig, wenn man so verzweifelt da auf diese ganze Sache geht. Naja, also soweit zum Stahl. Man kann ein bisschen was draus lernen, was Nippon da gemacht hat. Man sieht so ein bisschen, wie das jetzt funktioniert. Man sieht vor allen Dingen aber auch, dass der Trump durchaus flexibel ist. Er muss halt nur das Gefühl haben, da kriegt er irgendwas. Und was mich halt immer wieder fasziniert, ist dieses absolute Wollen der Trump-Administration, sich da im Mikromanagement zu verfangen. Ja, also dass man da bis hin zu direkten Gesprächen mit Nippon irgendwie guckt, dass man da irgendwas für sich rausverhandelt.
Ja, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich verstehe es einfach. Also mir fehlt einfach, können die nicht einfach mal eine Strategie formulieren, die Sinn macht und die dann verfolgen?
Aber du siehst doch, dass man so Milliardär werden kann, ohne diese Strategie
ja, zu haben. Ja, okay. Ja.
Vielleicht ist das unser Problem. Wir haben zu viel Strategie und zu wenig Flexibilität. Ich weiß es nicht.
Ich mache mir die ganze Zeit schon Gedanken darüber, dass wir so viel Vermischung zwischen Wirtschaftsthemen und Weltpolitik, Geopolitik mittlerweile haben. Du kannst ja wirklich kein Wirtschaftsthema mehr ohne Geopolitik besprechen.
Geoökonomie nennen wir das jetzt, ja.
Oh, schrecklich. Ja. Also ich meine, das ist lustig aus so einer Analysetätigkeit heraus, ja. Also das macht mir schon Spaß. Aber es ist auch manchmal einfach sehr deprimierend.
Ich glaube nicht, dass das weggehen wird in naher Zukunft. Ich glaube, also ich war immer der Meinung, dass es so sein wird. Und jetzt sind wir ja an dem Punkt. Aber ich sehe nicht, wie das weggehen soll. Also Globalisierung, wie wir sie hatten, funktioniert halt nur, wenn jeder jedem vertraut und es keine Störfaktoren gibt. Und also wenn wir das historisch betrachten, wann hatten wir denn das mal? Es ist schon sehr schwierig, ne, zwischen Staaten. Und dann, wenn du dann noch so Abstiegsängste in den USA hast und Aufstiegsgelüste in China und wer weiß, wo die EU noch hinwandelt. Man weiß es nicht. Aber ja. Wie soll da Vertrauen reinkommen? Also, dass man sich quasi aufeinander verlässt und dadurch ja auch zusammenarbeitet. Also ich würde ja fast zur These neigen, die Idee von Globalisierung war immer der Sozialismus unserer Generation. Ne? Weil alle gleich und alle freundlich und alle liebevoll zueinander und man muss nur noch Geld verdienen.
Ich kann dir versprechen, über diese Aussage werde ich nachdenken. Der Sozialismus unserer Generation ist die Globalisierung.
Ist halt kontraintuitiv, ja. Weil es ja neoliberal ist, wie mancher sagen würde, aber von der Struktur der Idee her,
ja.
Dass quasi alle zusammenfinden.
Es ist für alle gut.
Ja. Win-win, würden die Chinesen sagen. Naja, nee, leider nicht, aber kommen wir zum Gesellschaftsteil. Wir haben Picks und ich habe ein Bier und wenn du jetzt deinen Pick erzählst, obwohl lass mich mit meinem Pick anfangen, weil dann kannst du erzählen und ich suche mein Bier. Mhm. Machen wir es so rum. Ja, ich habe nur einen ganz kleinen Pick, der ist bei Bloomberg und der hat diese Eskalation, die wir jetzt die letzten 24 Stunden gesehen haben, Trump against Musk und wie die sich da über ihre sozialen Netzwerke behakt haben, der Musk auf Twitter, der Trump auf Truth Social. Das ist ja schon absurd, ne? Und dann natürlich in der Pressekonferenz mit Merz und zwischendrin dann immer irgendwelche Twitter-Nutzer oder Ex-Nutzer, die dann irgendwie sagen, ja Leute, beruhigt euch doch mal. Und dann auf einmal kommt dann der Musk her und sagt, ja, das ist ein guter Punkt, ich mache das jetzt doch nicht, dass ich da die internationale Raumstation da nicht mehr beliefere mit meinen Raketen da. Bababab. Das Lustigste aber fand ich, und deswegen werden wir euch das verlinken, ein Investor, der über Musk sein Getwittere, Geexe, so schockiert war, dass er dann geschrien hat, nimm mir doch jemand das Handy weg, er ruiniert den Tesla-Kurs. sehr amüsant, wo man dann, also ich weiß nicht, ich habe das immer als genau das Risiko bei Musk empfunden, dass sowas passieren kann. Und jetzt werden wir wahrscheinlich morgen sehen, dass der Tesla-Kurs am Montag oder vielleicht sogar schon heute am Freitag, wenn die da telefoniert haben, dass der Tesla-Kurs dann wieder 15% nach oben rollt, weil es gibt jetzt wieder die große Friedensschließung zwischen Musk und Trump. Keine Ahnung, ne? Aber dass man überhaupt der Meinung ist, dass der Tesla-Kurs davon abhängt, wie der Elon da in der US-Politik rumreiert. Das finde ich schon faszinierend, weil die Tesla-Zahlen sind halt einfach echt scheiße. Da kann der politisch sich mit dem Trump verstehen oder nicht. Der verkauft keine Autos mehr. Ja. Und ob der jemals Roboter verkaufen wird, wissen wir auch nicht. Ob der jemals diese fahrenden Taxis, die er seit, ich weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren verspricht, autonom fahrende Taxis haben wird. Er wird jetzt ausgerollt in Texas in einem Ding, vielleicht sogar zwei irgendwie Städten. Ey, guck dir mal Waymo an. Die sind da schon länger in ein paar Städten unterwegs. Also da brauche ich doch keine Fantasie für Tesla haben. Ist doch Quatsch. Also ich finde das eh alles sehr faszinierend. Und ich möchte, das ist jetzt kein Pick, aber nur an ein Buch erinnern. Manien und Paniken. Charles McKay. Da ist das alles drin. Wenn man das gelesen hat, kennt man jeden Stuss. Man kennt die Ächzenden hier auf Bali, die sich den Teufel selber austreiben. Man kennt den Irrsinn an der Börse. Man kennt wirklich jeden menschlichen Wahn. Wenn man das gelesen hat und dann auf diese Märkte und dieses Twitter und Truth Social und X schaut, da ist das alles drin. Und ich finde das äußerst amüsant, ehrlich gesagt.
Okay. Wie heißt das Buch?
Muss ich das jetzt verlinken?
Ja, das musst du auf jeden Fall, weil ich werde es mir auf jeden Fall besorgen.
Ich habe irgendwann mal gesagt, was sind die wichtigsten Bücher, die man gelesen haben muss. Und da war der dabei.
Paniken. Sag mal,
Zeichen und Wunder aus den Annalen des Wahns ist die deutsche Variante.
Aktualisierst du eigentlich noch hier? Du hattest doch mal diese Bücherliste mit Kommentaren von dir.
Oh, stocher nicht in meiner Wunde rum. Nein. Naja. Es ist mir über den Kopf gewachsen. Ja. Und ich habe nach drei Jahren habe ich dann aufgehört. Und letztes Jahr dachte ich noch, ja, das arbeite ich nach. Jetzt arbeite ich jetzt noch nach und nein, leider nicht. Also ich würde mich sogar noch bemühen, das irgendwie zu machen, aber ich komme gerade nicht dazu, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, die englische Variante wäre dann Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Das ist quasi so das erste Buch gewesen, das allen Irrsinn, den die Menschheit so treibt, von ganz früh bis halt da, wo der gelebt hat, mal so alles zusammengefasst hat. Und ich hab das sehr gerne gelesen. Es ist natürlich sehr unterhaltsam, weil er sich darüber lustig macht. Das ist ja immer eine gute Grundvoraussetzung, dass es auch unterhaltsam ist. Aber viel wichtiger ist im Grunde, dass man so eine Art, ja, was weiß ich, Almanach des Irrsinns hat oder so. Also man hat da im Grunde alles mit drin und erkennt es dann auch immer wieder in seiner repetitiven Form. Ja. Die wir ja auch heute noch haben. Ne? Und man muss dann immer ein bisschen aufpassen, weil manche Sachen sind ja auch dafür da, um Menschen, die irgendwie sonst keine Lösung finden, da vielleicht irgendwie noch zu helfen. Da bin ich dann immer etwas nachsichtiger. Aber so gerade so bei diesen Finanz-Irrsinns-Sachen, die treffen so meinen Humor auf alle Fälle.
Ja, finde ich gut.
Okay, dann verlinken wir das auch nochmal, damit das...
Sehr gut.
Ja, ich glaube, das englische Buch ist sogar kostenlos. Kann man das bekommen?
Das ist ja bestimmt auf jeden Fall gemeinfrei, oder? Das ist ja aus dem 19. Genau. Jahrhundert. Ja, dann empfehle ich mal wieder einen Podcast. Ich komme zurzeit nicht ans Lesen. Ich hänge immer noch an zwei Büchern und irgendwie da komme ich nicht weiter. Kenn ich.
Ja, es liegt, glaube ich, daran, dass wir so viele Artikel lesen müssen gerade. Ne?
Ich habe wieder einen Podcast gehört, nämlich den Oddlots Podcast. Ich finde den eigentlich immer gut. Oder meistens gut. Und die aktuelle Episode heißt Why It's So Hard for Apple to Move Production from China to India. Also Tim Cook stand ja doch sehr im Sturm von Donald Trump, der offensichtlich möchte, dass die große Produktion, insbesondere von iPhones von Apple, aus China heraus verlagert wird. Und ja, irgendwie soll es wohl nach Indien gehen, weil in den USA wird es schwierig. Ja? So ein iPhone in den USA produzieren, dürfte teuer werden. Und da geht es im Grunde genommen auch in dieser Episode dieses Podcasts, geht es auch um diese, wie hast du es gerade genannt, Geoökonomie, ja? Also die Vermischung von Geopolitik und betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Entscheidungen. Hier ganz konkret eben im Kontext Apple und auch der strategischen Entscheidung der chinesischen Wirtschaft, einfach die Produktionsbank der Welt zu sein. Sehr unterhaltsam, sehr interessant. Da wird auch nochmal ein Buch promotet von dem Typen, den sie da immer wieder zu Wort kommen lassen. Klingt gut, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Kann ich empfehlen. Ist auch, glaube ich, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Podcast.
Ich glaube, ich habe den Artikel gelesen, den es dann irgendwie auch noch gab bei Bloomberg. bin mir jetzt aber gerade nicht so sicher, müsste ich nochmal nachgucken. Also man kann da wohl auch immer so eine Art Big Read zu den Dingern haben. Ja, dann kommen wir mal zum Teil Drinks. Da habe ich ein Bier, ja, Sunset Road Blanche ist, ja, ich glaube, das ist so ein Bier, was hier auf Bali gebraut wird. Aber ehrlich gesagt, mir hat das überhaupt nicht geschmeckt.
Ich weiß nicht. Bist du also, dir sicher, dass es ein Bier ist?
Ja, also es lief unter der Kategorie Bier. Wenn man jetzt bei Untappd guckt, ist es Wheat Bier. Also es ist offiziell ein Bier, würde ich sagen. Haben jetzt nicht so viele Leute getrunken, aber die sind jetzt auch nicht so begeistert wie ich. Allerdings war das ja beim letzten Mal auch so. Diesmal ist es 3,6, glaube ich, im Schnitt, wenn ich das hier richtig sehe. Letztes Mal war es, glaube ich, 3,7, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ist auch egal. Jedenfalls wird das eh nicht schlecht bewertet, nur dass es diesmal ungefähr so meine Zustimmung findet, die schlechte Bewertung. Ich fand das viel zu süß. Also, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ich hatte den Eindruck, ich trinke ein süßes Bier und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, also es hatte dadurch natürlich einen Geschmack und wirkte so ein bisschen fruchtig. Also was heißt fruchtig? Es war quasi fruchtiges zu süßes Bier. Und wär das weniger süß im Geschmack, hätte ich das okay gefunden. Aber irgendwie, das haben die verhunzt. Das kann ich nicht empfehlen, das Sunset Road Blanche. Das heißt, eine Non-Empfehlung. Ja, und damit wären wir am Ende, ne?
Ich denke, ja.
Sind wir durchgerollt. Das heißt, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.